Zahnschmerzen. Wurzelbehandlung. Mit dem Hammer so richtig kräftig auf den Daumen schlagen. Nierenkoliken. Ich glaube, jeder hat schon mal Schmerzen erlebt. Das gehört zum Menschsein dazu. Und wenn wir durch die Reihen gehen würden und jeden fragen würden nach seinen schlimmsten Schmerzerfahrungen, ich glaube, das wäre ganz schön gruselig. Wir würden sicher ganz schön schlimme Dinge hören. Guten Abend, ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu einem Vortrag zum Thema Schmerz und Leid aus biblischer Perspektive. Mein Name ist Andreas Keller, ich glaube, ich kenne fast alle von euch, von daher bleibe ich bei du. Dass ich Arzt bin, wisst ihr. Und dass ich auch hier in der Gemeinde bin, das wissen die meisten auch. Das Thema Schmerz und Leid ist ein Thema, da braucht man eigentlich fast keine Einleitung. Es gibt Themen, da muss man erstmal die Zuschauer oder die Zuhörer für das Thema interessieren. Irgendwie Interesse wecken, zeigen, warum es wichtig ist, darüber nachzudenken. Aber bei diesem Thema, glaube ich, weiß jeder sofort, dass es wichtig ist. Jeder Mensch erfährt Schmerzen, jeder Mensch erlebt auch Leid. Und es ist zwar nicht alles, was wir im Leben erfahren, Gott sei Dank, aber es ist sehr prägend. Schmerz und Leid zählen zu den prägendsten Erfahrungen des Menschseins. Sie können unsere Persönlichkeit prägen, beeinflussen unsere Lebensziele, unser Lebensstil. Jeder Mensch erlebt Schmerz und Leid und jeder muss irgendwie damit fertig werden. Irgendwie das verarbeiten. Und ich glaube, es gibt viele Menschen, die sich dann in so einer Situation auch fragen, wozu, warum? Und vor allem, wenn man vielleicht sogar an Gott glaubt, die Frage, Gott, warum? Warum lässt du das zu? Warum muss ich so leiden? Warum muss ich das an Schmerzen erleben? Da kann man sich fragen, ja, was für ein Gott würde eigentlich Schmerzen zulassen? Was ist das für ein Gott, der sagt, dass er gut ist und gleichzeitig Menschen sowas erfahren lässt? Wie passt das zusammen? Es gibt sogar Menschen, die würden so weit gehen und sagen, Schmerz und Leid ist der Beweis dafür, dass es keinen Gott geben kann. Diese Fragen sind nicht neu. Sie werden eigentlich seit Jahrtausenden gestellt. Und kommen auch in der Bibel vor. Und deswegen möchte ich euch ganz herzlich einladen, mit mir zusammen einen kurzen Blick in die Bibel zu werfen und ein paar stichwortartige Antworten oder Gedanken zu diesem Themenkomplex mit mir zu machen. Zur Definition, wenn ich über Schmerz spreche, dann meine ich in erster Linie so diesen körperlichen Schmerz, das physiologische, biologische und bei Leid eher so das seelische Erleben. Was kann uns die Bibel über Schmerz und Leid sagen? Wir können mal mit Hiob anfangen. Auch das Bild, das ich hier ausgewählt hatte, ist eine Darstellung von Hiob. Hiob ist ein Mensch, der in der Bibel im Prinzip schon als Musterbeispiel für Leid gilt. Er lebte wahrscheinlich so vor etwa 3.500 Jahren, 4.000, also auch schon eine ganze Weile her. Und ihm ging es eigentlich sehr gut. Er war reich, hatte viele Kinder. Aber dann, auf einmal, hat sich sein Leben komplett geändert. Alle seine Kinder sind gestorben. Er hat allen Besitz verloren und zum Schluss war er sogar auch noch mit einer Krankheit geschlagen. Er war von Kopf bis Fuß mit Beulen übersät und hatte Schmerzen. Und das Buch Hiob beschreibt seinen inneren Kampf, sein Hadern mit seinem Schicksal und vor allem seine Fragen an Gott. Gott, wie kann das sein? Schau dir das an, was ich hier gerade erlebe. Und jetzt würde ich gerne ein paar Antworten von dir haben. Er macht sich seine Gedanken, er hat Diskussionen mit seinen Freunden, die alle überlegen und versuchen, die Welt zu verstehen. Und das Spannende ist, dass am Ende von dem Buch Hiob er sogar eine Antwort bekommt. Gott spricht mit ihm. Nur das, was Gott sagt, ist nicht das, was Hiob so erwartet hat. Im Prinzip antwortet Gott mit dieser Frage: Wo warst du, als ich die Erde gründete? Teile es mit, wenn du Einsicht kennst. Gott geht im Prinzip hin und sagt: Hiob, du hast gerade ganz viele Fragen und du hast ganz viele Vorwürfe. Gott, wie kannst du das und wie ist es zu verstehen und bist du ungerecht und so? Und Gott stellt einfach eine Frage zurück. Warst du dabei, ganz am Anfang, als ich hier diese Schöpfung gemacht habe? Er zeigt ihm die Tierwelt, wie alles genial gemacht ist, wie die Tiere ihrem Instinkt folgen und sich ernähren können. Er zeigt ihm die Wetterphänomene, er zeigt ihm den Sternenhimmel. Er zeigt ihm die ganze großartige Schöpfung und stellt dann die Frage: Verstehst du eigentlich das, Hiob? Begreifst du das? Könntest du das auch? Könntest du das nachmachen? Und damit will er im Prinzip sagen: Hiob, wenn du alles in Frage stellst und vor allem diese Frage stellst, pass auf, dass du nicht zu weit gehst und vielleicht über Dinge spekulierst, von denen du einfach nicht genug Ahnung hast und Vorwürfe machst, wo sie vielleicht gar nicht angebracht sind. Also die Anklage von Hiob: Gott, wie kannst du das zulassen? Und die Gegenfrage von Gott: Ja, aber verstehst du eigentlich, wogegen du dich gerade wirklich sträubst? Kannst du es wirklich besser? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde, das klingt wie eine Ausrede. Es klingt so, als ob Gott nichts Besseres eingefallen ist. Und sagt er: Ja, weißt du was, das verstehst du nicht. Finde ich voll frustrierend. Auf der anderen Seite muss man sagen, so ganz Unrecht hat Gott nicht. Wenn wir die Natur beobachten, dann kommen wir aus dem Staunen nicht heraus. Das ist alles so genial gemacht und jeder, der selbst mal was gebastelt hat, weiß, wir würden das so nicht hinkriegen. Und im normalen Leben ist es ja auch so, dass manchmal gewisse Erklärungen nicht gegeben werden können, weil wir es einfach nicht verstehen würden. Jeder, der Kinder hat, weiß, dass es sowas gibt. Ein Kind fragt sich manchmal: Ja, warum muss ich Kartoffeln und Gemüse essen und nicht Eis? Und warum muss ich denn unbedingt gebadet werden? Und warum muss ich jetzt ins Bett? Und wenn es noch sehr klein ist, dann schreit es vielleicht und strampelt und vielleicht sagt es sogar: Papa, ich hasse dich. Und als gute Eltern versucht man natürlich, einiges zu erklären, damit du groß und stark wirst und so weiter. Aber es gibt immer Grenzen. Und als Eltern hofft man, dass man genug positive Erfahrungen mit dem Kind schon gewonnen hat, dass das Kind einem trotzdem vertraut, auch wenn es ins Bett muss. Manchmal reicht einfach unser Verstand nicht. Und wir stellen uns Fragen und stellen Gott Fragen. Und da sind wir wie Hiob vielleicht. Interessanterweise aber haben wir auch als Menschheit in 3.500 Jahren auch einiges dazugelernt. Aber das, was wir dazugelernt haben, gerade was Schmerzen angeht, scheint Gott vielleicht tatsächlich nochmal zu bestätigen. Vielleicht ist das alles gar nicht so dumm, wie er es gemacht hat. Weiß jemand, was das ist? Wer war das?
Lepra,
genau. Lepra-Hände. Hier ist offensichtlich ein Mensch an Lepra erkrankt. Vor etwa knapp 100 Jahren gab es einen englischen Arzt, Paul Brand. Der hat in London studiert, hat eine brillante Karriere vor sich gehabt, aber er wollte nach Indien. Er wollte mit armen Menschen arbeiten und hat ein Herz für Leprakranke gehabt. Ein brillanter Chirurg. Und die gängige Theorie damals war, das passiert, weil die Leprabakterien das Gewebe zerstören. Aber das, was er beobachtet hat an seinen Patienten, hat er gedacht, das passt irgendwie nicht ganz. Und er fing an zu forschen und hat auch selbst pathologische Schnitte angefertigt und das alles unter dem Mikroskop untersucht und hat eine ganz spannende Entdeckung gemacht. Es war nicht das Problem, dass die Mykobakterien das Gewebe zerstört haben, sondern das Problem war, dass durch die Mykobakterien die Nerven angeschwollen sind. Und durch das Anschwellen wurde die Blutzufuhr für die Nerven abgedrückt und die Nerven sind kaputt gegangen. Nervenendigungen, Schmerzrezeptoren im gesunden Gewebe oben, im kranken Gewebe unten. Das Ganze ist so aufgebaut, dass wenn ein Schaden entsteht, Botenstoffe ausgeschüttet werden und diese Nervenendigungen empfindlicher werden. Und das ist sehr hilfreich, denn wenn ich irgendwo mich stoße, braucht das Gewebe erstmal eine Ruhepause, um sich zu erholen. Dafür ist der Schmerz da. Diese Glieder sahen so aus, weil diese Patienten kein Schmerzempfinden mehr hatten. Und die haben einfach gearbeitet und haben Druckschäden erzeugt im Gewebe und haben einfach weitergearbeitet, weil es ja nicht wehtut. Und deswegen haben sie mit der Zeit ihre Glieder verloren. Ohne Schmerzen ist das Leben ganz schön schwierig. Nebenbei eine nette Geschichte, die er erzählt. Es gab aber auch Fälle, die er sich nicht erklären konnte. Manchmal ist ein Patient aufgewacht morgens und hat einen halben Finger weniger gehabt. Die haben lange gerätselt, ja, das passt ja auch überhaupt nicht. Bis sie rausgefunden haben, was das Problem war, die haben halt Ratten gehabt und abends sind dann die Ratten gekommen, haben was mitgenommen und weil sie eben keinen Schmerz empfinden, sind sie gar nicht wach geworden. Nur einfach einen halben Finger weniger gehabt am nächsten Mal. Auf jeden Fall Schmerzen extrem wichtig. Und Dr. Brand hat ein Buch geschrieben, auf Englisch heißt es Pain, the Gift Nobody Wants. Schmerz, das Geschenk, das keiner haben will. Er war völlig begeistert von Schmerzen, weil er gesehen hat, dass das Schmerzempfinden Menschen lebensfähig gemacht hat. Es gibt ein erbliches Schmerzunempfindlichkeitssyndrom und das ist nicht Himmel auf Erden, das ist Hölle. Es sind einige hundert Fälle auf der Welt überhaupt bekannt und das sind arme, arme Menschen. Die können im Prinzip gar nicht normal leben. Schmerzen sind eigentlich genial. Das Schmerzsystem ist brillant. Er hat viel Forschung getrieben und war bemüht, Menschen zu helfen, die das Schmerzempfinden verloren hatten. Dann hat er Handschuhe entwickelt und Socken mit Druckrezeptoren und mit so Färbereaktionen, dass wenn Druck aufgebaut wird, dass es dann sich verfärbt, dass man dann einen optischen Reiz dann bekommt, wenn man zu viel Druck ausübt. Ziemlich klug und ausgeklügelt, aber das hat nicht so gut funktioniert, weil, was stört mich, die Farbe. Also ist er einen Schritt weitergegangen, hat gesagt, okay, vielleicht, gerade die Leprakranken, die haben ja nicht überall ihr Gefühl verloren. Dann hat er praktisch diese Drucksensoren verbunden mit Elektroden und irgendwo eingepflanzt, wo die Haut noch empfindlich ist, zum Beispiel in der Achselhöhle. Das heißt, wenn sie was gearbeitet haben und zu viel Druck ausgeübt haben, dann haben sie einen Schlag gekriegt, einen Schmerzreiz. Brillant. Aber auch das hat nicht immer funktioniert. Er hat einmal seinen besten Mitarbeiter beobachtet, wie er versucht hat, eine Schraube zu lockern, die richtig fest war. Und er hat so fest gedrückt, dass er einen Schlag bekommen hat. Was hat er gemacht? Hat es ausgesteckt, gedrückt und dann wieder eingesteckt. Ein intaktes Schmerzsystem lässt sowas nicht zu. Wir können den Schmerz nicht einfach ausschalten und weiterleben. Es ist brillant gemacht, es ist abgestuft. Wenn ein leichter Schaden ist, dann ist es nur ein leichter Schmerz. Dann vielleicht eine leichte Schonhaltung. Aber das ist stufenlos steigerbar, bis dahin, dass man Vernichtungsschmerzen erleben kann, wo der Körper dann ganz klar signalisiert, so jetzt höchste Eisenbahn, kümmere dich sofort darum, sonst gehen wir ein. Absolut brillant. Schmerzen, ein wertvolles Geschenk. Wenn wir manchmal denken, Gott, warum lässt du Schmerzen zu? Wäre es nicht viel besser ohne Schmerzen? Dann müssen wir uns aber fragen, in welcher Welt wollen wir eigentlich leben? In dieser Welt brauchen wir Schmerzen. Ohne Schmerzen sind wir in dieser Welt nicht lebensfähig. Wir brauchen das als Schutz. Und ich denke, Ähnliches könnte man vielleicht auch über das Thema Leid sagen. Psychische Schmerzen. Auch die haben eine gewisse Funktion und tragen dazu bei, dass wir als Person heil bleiben, ganz bleiben. Sie schützen uns. Der Ausgangsfrage, was für ein Gott würde Schmerzen zulassen? Hat er denn kläglich versagt? Die Antwort aus Hiob wäre, sei dir mal nicht so sicher. Vielleicht sind Schmerzen sogar ein ganz wertvolles Geschenk und ein Teil von seinem Geschenk an die Menschen, dass sie überhaupt leben können, dass sie lebensfähig werden. Wenn wir wirklich ganz ohne Schmerzen leben wollen, dann müssten wir wahrscheinlich eine ganz andere Welt haben. Aber die Bibel akzeptiert nicht nur Schmerzen als notwendig und nimmt dann eine fatalistische Haltung ein, nach dem Motto, dann müssen wir eben alles ertragen. Sondern die Bibel kennt auch vermeidbare Schmerzen. Nicht alles Leid und alle Probleme dieser Welt müssten unbedingt sein. Im Neuen Testament schreibt der Apostel Paulus mal an eine christliche Gemeinde. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Finde ich total spannend, dass er das nicht an die ganz schlimmen Menschen schreibt, an die Tyrannen in Rom, an die Schlimmen, die die ganzen Menschen unterdrücken, die rücksichtslos sind, sondern er schreibt es an die Frommen, an die lieben Menschen, an die Guten. Das Schmerzsystem gibt uns rein physiologisch Handlungsfreiheit. Aber mit dieser Handlungsfreiheit kommt auch ethische und moralische Freiheit und Risiken. Wir haben einen freien Willen und wir nutzen den. Aber manchmal führt es dazu, dass wir Schmerzen erzeugen. Bei anderen Menschen Schmerzen zufügen, Leid zufügen. Es ist nicht immer so ganz extrem wie Nagasaki, eine Atombombe. Nicht jeder von uns hat diese Waffen immer dabei, Gott sei Dank. Aber so im Kleinen sind wir da auch ziemlich gut darin, rücksichtslos zu sein, selbstsüchtig zu handeln und es in Kauf zu nehmen, dass der andere leidet. Dann ist es halt so. Nicht mein Problem. Die Bibel benutzt manchmal ein Wort dafür, nennt sowas Sünde. Das ist ein Wort, was in unserem Sprachgebrauch nicht mehr üblich ist, außer vielleicht bei einer Diät, wo man doch irgendwie die Süßigkeiten gegessen hat, dann ist es eine kleine Sünde. Aber das Konzept, der Gedanke ist überhaupt nicht überholt. Ich denke, wenn wir in die Welt schauen, heutzutage sehen wir genau das Gleiche. Es hat sich eigentlich nicht so viel geändert, nichts Grundlegendes. Vielleicht ist es sogar so, dass das Schlimmste, was wir in unserer Welt an Leid und Schmerzen sehen, durch Menschen verursacht wird. Und das muss nicht zwingend sein, das müsste nicht sein. Man könnte auch anders handeln. Und Gott gibt auch Menschen Ratschläge, wie man das vermeiden kann. Ich denke, jeder kennt die 10 Gebote. Ich meine, wie wäre es, wenn solche Sachen wie du sollst nicht neiden, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten, wenn die ganze Welt danach leben würde? Ich glaube, die Welt würde schon etwas anders aussehen. Warum gibt es so viel Leid und Schmerz auf dieser Welt? Ist Gott böse? Ist Gott unfähig? Hat er versagt? Nein, aber die Bibel sagt, vielleicht sind wir mit dran schuld. Da kann man sich natürlich auch fragen, ja, aber warum hat Gott es dann so eingerichtet? Hätte der es nicht irgendwie verhindern können? Aber wie? Ohne Freiheit. Gott hätte natürlich Maschinen machen können, die genau nach einem bestimmten Programm alles abspulen. Aber wäre das eine bessere Welt? Manches an Leid würde erspart bleiben. Aber auch vieles Gute würde uns erspart bleiben. Würden wir auch vermissen. Echte Liebe zum Beispiel kann man nicht programmieren. Echte Liebe ist ein freier Willensentschluss. Es ist die freiwillige Entscheidung, einem anderen was Gutes zu tun. Und häufig bedeutet echte Liebe dann auch Verzicht, dass man selbst weniger hat, wenn man teilt. Echte Liebe kostet etwas. Aber Liebe ist genial. Liebe ist großartig. Liebe ist mit das Spannendste und Schönste, was wir auf dieser Welt überhaupt sehen können. Liebe macht das Leben reich. Natürlich hätte Gott Menschen machen können, ohne die Fähigkeit, sich zu entscheiden. Dann hätten wir weniger Leid, aber dann auch keine Liebe. Und ich weiß nicht, ob das eine bessere Welt wäre. Und das bringt uns schon zum dritten Punkt. Etwas, was mich immer wieder überrascht. Gott sagt im Prinzip nicht nur, ja, Leid ist teilweise oder Schmerzen sind teilweise einfach notwendig, damit Leben überhaupt möglich ist hier auf der Welt. Und er gibt nicht nur gute Ratschläge, wie wir Leid und Schmerzen vermeiden könnten, sondern die Bibel sagt, dass Gott mitleidet. Es gibt diesen Spruch, geteiltes Leid ist halbes Leid. Und ich glaube, da ist viel dran. Ich hoffe, dass jeder von euch das schon mal erlebt hat. Wenn es euch mal richtig schlecht geht und ihr habt jemanden, mit dem ihr reden könnt und ihr habt das Gefühl, die verstehen einen und nehmen dich wahr und irgendwie geht es einem danach besser. Das macht es leichter. Und ich hoffe, dass jeder von euch und ich auch selbst so jemand ist, der gerne mitträgt und mitleidet. Aber es gibt eine Situation, wo ich es gar nicht gern mache. Und das ist, wenn ich das Gefühl habe, Menschen sind selber schuld. Ich habe großes Mitleid für Menschen, die unschuldig irgendwie in einer misslichen Lage gekommen sind. Ich habe ganz wenig Mitleid, wenn ein Mensch sehenden Auges und trotz besseren Wissens sich in eine schlechte Lage gebracht hat. Da möchte ich am liebsten sagen, selber schuld. Schau selbst, wie du zurechtkommst. Nicht mein Problem. Und wenn es irgendjemand auf der Welt geben könnte, der so denkt, dann müsste man meinen, das sollte Gott sein. Aber das Erstaunliche in der Bibel ist, dass Gott ganz anders beschrieben wird. Auch im Alten Testament. Manchmal hat man die Vorstellung, im Alten Testament war Gott grausam und im Neuen ist er dann der Gott der Liebe. Aber schon im Alten Testament zeigt Gott immer wieder und immer wieder Mitleid. Wir lesen das zum Beispiel in der Geschichte von Mose und den Israeliten in Ägypten. Da heißt es, sie schrien, weil sie versklavt waren und gelitten haben. Und in 2. Mose liest man dann, und Gott hat es gehört. Und er hat was unternommen. Er hat ihnen Mose geschickt, der sie befreien sollte aus Ägypten. Aber das ist ja nicht selbst verschuldet. Die wurden ja versklavt. Aber ein paar Jahrhunderte später beschreibt die Bibel, wie das Volk Israel im Land Kanaan war. Und da haben sie sich bewusst von Gottes Geboten abgewendet. Und dann ist ganz viel passiert, worunter sie leiden mussten. Und hier würde man erwarten, dass Gott dann sagt, selber schuld, sieh zu, wie du zurechtkommst. Aber erstaunlicherweise leidet er immer noch mit. In Hosea 11 steht es mal so geschrieben, mein Herz kehrt sich in mir um, ganz und gar erregt ist all mein Mitleid. Aber der absolute Höhepunkt ist mit Sicherheit im Neuen Testament erreicht, wo Gott in einer ganz besonderen Art und Weise mitleidet, nämlich in Jesus Christus. In den Evangelien heißt es, das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns. Das Wort ist in Johannes 1 Gott, der Schöpfer. Er schickt nicht nur Mose und andere Propheten, sondern in Jesus Christus, sagt Johannes, kommt Gott selbst. Und wozu? Um bei uns zu sein, bei uns zu wohnen, mit uns zu gehen. In einer geheimnisvollen Art und Weise ist in dieser Person eine menschliche Natur und eine göttliche Natur vereint. Und wo will er dann leben? Was hat er sich rausgesucht? Nicht den größten Palast in Rom, in Überfluss, sondern ich denke, jeder kennt die Weihnachtsgeschichte. Irgendwo in einem Stall kommt er zur Welt und liegt in einer Futterkrippe. Er wird als Kind von ganz ärmlichen Menschen aufgezogen, erstmal als Flüchtling unterwegs. Er muss hart arbeiten als Zimmermann. Er erfährt am eigenen Leib Schmerzen und Leid. Und das wird nirgends wahrscheinlich drastischer dargestellt als bei Jesaja in Kapitel 53. Da wird Jesus Christus beschrieben, er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Er hatte ein schweres Leben, aber vor allem die letzten Stunden waren schrecklich. Er wurde verraten von einem guten Freund, er wurde verlassen von allen anderen Freunden, er wurde ausgepeitscht, er wurde gekreuzigt, das heißt, Nägel wurden durch seine Hände und Füße geschlagen an einen Holzbalken. Und dann wurde er aufgerichtet, um zu ersticken. Das sind körperliche Schmerzen, die wir, glaube ich, überhaupt nicht nachvollziehen können. Wir haben alle, glaube ich, überhaupt gar keine Ahnung davon, wie sowas sein muss. Aber das war nicht das Schlimmste. Die Bibel sagt, dass es einen größeren Schmerz für ihn gab. Und das war mehr das Leid, die seelische Verletzung. Und zwar wird es so beschrieben, dass Jesus, der immer eine enge Beziehung zu Gott, dem Vater, hatte, er hat viel gebetet, er hatte Freude an Gott, er hat Gottes Wohlgefallen auch gemerkt. Aber am Kreuz wird beschrieben, dass Gott ihn verlassen hat. Ihn nicht mehr angeschaut hat. Er war einsam. Er fuhr absolute Dunkelheit und Entsetzen und mit seinen letzten Worten waren, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott leidet mit. Wenn es Schmerzen und Leid auf dieser Welt gibt, dann ist eine wichtige Botschaft in der Bibel, Gott leidet mit. Nun, ich kenne diese Geschichten schon seit längerem, aber ich muss sagen, bei mir gab es immer auch ein paar Fragen. Ich habe mich immer ein bisschen schwer getan mit der Vorstellung, dass Jesus so viel mehr gelitten hat als andere. Das waren grausame Zeiten. Er war nicht der Einzige, der gekreuzigt wurde. Die wurden teilweise zu Tausenden gekreuzigt. Warum ist sein Leid so viel schlimmer? Aber vielleicht hilft ein Beispiel oder ein Vergleich. Wenn wir mal einfach in unser Leben schauen oder die Dinge, die wir kennen. Wie ist es bei Tieren zum Beispiel? Wer leidet mehr? Ein Einzeller, so eine Amöbe oder ein Hund? Nun, ich kann beide Tiere als Haustiere halten. So eine Amöbe braucht nicht viel Platz, eigentlich ein Tropfen Wasser, ist ganz praktisch. Dann habe ich ein Mikroskop und kann beobachten, wie Frederik schwimmen geht. Scheint ihm gut zu gefallen, der ist sehr lebendig, zappelt überall rum. Und dann kann ich eine Wärmequelle, eine Hitzequelle nehmen und mal in seine Nähe kommen, gucken, was passiert. Oder Säure. Was wird passieren? Frederik wird Pseudopodien ausbilden, das heißt Ausstülpungen machen und sich davon schleichen. Eine Amöbe hat wohl die Fähigkeit, es ist wie ein primitives Schmerzsystem, zu sehen, zu merken, da ist Gefahr, wenn ich nicht die Weite suche, wird es mir an den Kragen gehen. Aber leidet die Amöbe? Weiß nicht. So ganz ohne zentrales Nervensystem, was ist Leid? Man kann aber auch einen Hund als Haustier halten. Und man kann ein ähnliches Experiment machen. Wenn das Hund friedlich schläft, Hündchen, dann kann man mit dem Feuerzeug mal am Öhrchen spielen. Und was wird passieren? Es wird natürlich aufspringen, jaulen, wegrennen, sich verstecken und vor allem einen mit diesen großen Kulleraugen angucken, mit dem berühmten Hundeblick. Und jetzt die Frage, wer leidet mehr? Und es ist relativ einfach, sich vorzustellen, dass je komplexer und höher entwickelt ein Organismus ist, desto mehr, desto größer ist die Fähigkeit auch zu leiden. Entsprechend würde ich sagen, dass ein Mensch, ein Kind, was vielleicht misshandelt wird, noch viel schlimmer leidet, auch als ein Hund. Ein ganzes Leben wird davon geprägt oder zerstört. Beziehungen, die kaputt gehen. Und jetzt kann man natürlich fragen, ja, und wie ist es, wenn Jesus Christus wirklich auch eine göttliche Natur hatte? Damit meinen wir sowas wie eine Art unendliche Natur, eine unendliche Psyche, ein unendlich großes Herz. Wie hat er gelitten? Dann können wir uns das vielleicht gar nicht vorstellen. Dann ist es vielleicht wie der Unterschied zwischen einer Amöbe und unser Leid. Das Zweite, was mir aber immer auch ein bisschen komisch vorgekommen ist, ist, dass hier behauptet wird, dass Jesus in irgendeiner Weise das Leid der Menschen auf sich nahm. Wie soll das gehen? Ich meine, ich kann ja nur so viel leiden, wie ich selbst leiden kann und was ich selbst erlebt habe. Ich kann dein Leid nie wirklich spüren. Aber da hat mir eine Stelle aus Apostelgeschichte geholfen, das sagt Paulus mal etwas Interessantes über Gott. Er ist auf dem Areopag, spricht zu den Griechen und zitiert einen griechischen Philosophen. Und zwar sagt er über Gott, denn in ihm leben wir und bewegen uns und sind wir. Ich weiß nicht, was das alles bedeutet, aber eine Sache scheint es zu bedeuten. Es scheint zu heißen, dass der Schöpfer seinen Geschöpfen nie ganz weit weg ist. Und dass er irgendwie eine Verbindung hat. Das heißt, wenn Jesus Christus tatsächlich eine göttliche Natur hat und der Schöpfer ist als Gott, dann hat er vielleicht tatsächlich mit allen Geschöpfen eine Art Verbindung. Und dann könnte es tatsächlich möglich sein, dass er alle Schmerzen, die alle Menschen jemals gespürt haben, selbst spürt. Gott leidet mit und das freiwillig. Wer würde von uns schon freiwillig mit jemand mitleiden der selbstverschuldet leidet. Er würde schon ins Gefängnis gehen zu einem Menschen, der vielleicht Steuer hinterzogen hat und sagen, weißt du was, ich sitze die restliche Zeit mit dir ab. Wer würde sowas tun? Aber das ist genau das, was die Bibel sagt, dass Gott getan hat in Jesus Christus. Das ist schon wirklich eine erstaunliche Botschaft. Gott leidet mit. Ich weiß nicht, was für Schmerzen oder Leid du selbst jetzt gerade erlebst, was dir zu schaffen macht. Und was für Fragen du dir stellst und ob du vielleicht einsam bist und das Gefühl hast, ich bin mit meinem Leid völlig alleine. Und du vielleicht auch fragst Gott, wo bist du? Warum lässt du das zu? Wie kannst du gut sein? Egal, was wir letztendlich denken und was für Antworten wir finden oder nicht finden, aber eine Antwort sagt uns die Bibel hier am Kreuz ganz deutlich. Es lässt ihn nicht kalt. Es ist ihm nicht egal. Er leidet mit. Er kennt und spürt unseren Schmerz. Das ist schon eine unglaubliche Botschaft. Das finde ich sehr beeindruckend. Aber auch das ist nicht das Beste, was die Bibel zu diesem Thema zu sagen hat. Es gibt was noch Besseres. Die spannendste Botschaft in Bezug auf Schmerz und Leid ist nämlich nicht Realismus. Find dich einfach damit ab, ohne Schmerzen würdest du gar nicht leben. Es ist nicht, ja, ich verstehe dich, ich leide auch, ich leide mit. Sondern die schönste Botschaft ist eigentlich, dass durch das Kreuz und durch das Leid am Kreuz Schmerzen, Leid, Tod, alles überwunden wurde. Durch Schmerz und Leid hindurch entsteht Hoffnung. Jesus ging nicht nur ans Kreuz, um Solidarität zu zeigen, sondern um das Leid endgültig zu besiegen. Die Bibel beschreibt es so, dass Jesus gestorben ist am Kreuz und dann begraben wurde. Aber alle, die die Ostergeschichte kennen, wissen, dass dann auch beschrieben wird, dass er in irgendeiner Art und Weise auferstanden ist, wieder lebendig wurde. Es ist so, dass das Totenreich im Prinzip ihn einfach nicht mehr halten konnte. Diese selbstlose Liebe hat alle Kräfte gesprengt. Alles, was die ganze Macht des Bösen wurde von dieser selbstlosen Liebe überwunden. Das war einfach zu viel. Das Totenreich musste ihn loslassen, er ist auferstanden und lebt weiter, um nie wieder zu sterben. So wird es beschrieben. Und das tat er auch nicht für sich, denn er hatte ja vorher als göttliches Wesen sowieso Leben. Sondern die Bibel sagt, das hat er getan für uns, für alle Menschen. In Johannes 3,16 wird es so formuliert, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Aber das führt dann zu einer interessanten Frage. Wir haben doch vorhin gesagt, Schmerzen brauchen wir, um lebensfähig zu sein auf dieser Welt. Und dann wird uns gesagt, das ist alles überwunden. Wie soll das gehen? Wir haben gesagt, man bräuchte eine neue Welt. Wir bräuchten eine Welt, in der ein Kreis auch drei Ecken haben könnte. Wir bräuchten irgendwie ein anderes Universum. Andere Naturgesetze. Sonst bräuchten wir noch Schmerz, um lebensfähig zu sein. Aber interessanterweise ist das genau das, was auch ein Stück weit in der Bibel gesagt wird. Johannes schreibt Im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, ganz am Ende, in den letzten Kapiteln, über etwas Neues, was entstehen soll. Er schreibt, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott, und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen, und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Es muss was ganz Neuartiges her, und das ist genau das, was die Bibel auch beschreibt. In irgendeiner Weise wird was ganz Neues kommen, wo die Naturgesetze so nicht mehr sein werden. Und dann wird auch Schmerz nicht mehr nötig sein. Und die Bibel, wenn sie viel über Schmerz und Leid spricht, so schließt sie aber mit diesem Gedanken, mit dieser Hoffnung, dass das Beste noch kommt. Eine Zeit, wo alles Kaputte heil wird. Und der Weg dahin ist das Kreuz. Jesus Christus ist diesen Weg gegangen und hat das Böse durch sein freiwilliges Opfer überwunden. Seine Liebe hat das Böse überwunden. Und damit ist er aber selbst auch zum Weg geworden. Er sagt selbst, ich bin der Weg. Und der Weg dahin bedeutet, dass man ihm vertraut, dass man an ihn glaubt. Wer sich mit Christus verbindet durch den Glauben, durch Vertrauen, darf auf diese neue Welt hoffen. So stellt es die Bibel dar. Und dazu sind alle eingeladen. Und ich denke, es braucht nicht viel Fantasie zu verstehen, dass wenn jemand wirklich mit dieser Hoffnung lebt, mit dieser Vorstellung, dass das sein Leben komplett verändert. Der Umgang mit Leid ist grundsätzlich anders. Ein Unfall, eine schwere Krankheit, ja, das kann alles passieren. Werde ich Schmerzen haben? Ja, ich werde Schmerzen haben. Aber es ist ein Riesenunterschied, ob ich davon ausgehe, dass das dann das Ende ist oder ob das nur ein Zwischenschritt ist und dass was viel Besseres dann kommt. Man sieht diese Veränderung auch in der Bibel direkt an den ersten Nachfolgern Jesu, an den Jüngern. Als er verhaftet wurde und ans Kreuz genagelt wurde, sind die alle geflohen, haben sich versteckt. Warum? Sie hatten Angst, dass sie als nächstes dann geschnappt werden und gekreuzigt werden. Aber die Bibel beschreibt, dass nach seiner Auferstehung sie mit ihm geredet haben. Und das hat sie wohl so komplett beeindruckt, dass sie ihre Angst vor Schmerz und Leid auch ein Stück weit verloren haben. Sie haben viel über Jesus erzählt und haben auch entsprechend den Ärger bekommen. Sie wurden verhaftet und ausgepeitscht. Und dann in Apostelgeschichte 5 kann man lesen, dass sie voller Freude dann gegangen sind, dass sie gewürdigt worden sind, für Jesus Schmach zu tragen oder zu leiden. Warum? Weil für sie das Beste überhaupt war, die Vorstellung, wir gehören zu Jesus. Und damit haben wir diese neue Welt. Und dann ist es völlig egal, dann kann man uns jetzt auspeitschen. Es ist nicht das Ende. Und laut Kirchengeschichte wurden die auch fast alle hingerichtet. Und die ganze Kirchengeschichte ist auch eigentlich voll davon, dass Menschen mit dieser Hoffnung ganz anders gelebt haben und ganz anders mit Schmerz und Leid umgegangen sind. Sie waren bereit, auch aus Liebe Schmerzen zu ertragen, auch sich um andere zu kümmern, wie dieser englische Arzt. Karriere machen, wozu? Es gibt arme Menschen in Indien, denen ich helfen kann. Warum? Weil das ist nur ein Zwischenschritt. Das Beste kommt ja noch. Und dann lohnt es sich auch. Und diese Hoffnung, mit dieser Hoffnung endet die Bibel und mit dieser Einladung an Menschen, sich mit Christus zu verbinden, an ihn zu glauben, ihm zu vertrauen und diese Hoffnung auch selbst dann zu bekommen. Das kann für uns auch so gelten und das wünsche ich auch jedem. Und damit kommen wir auch zum Schluss. Einige biblische Perspektiven zum Thema Schmerz und Leid. Es gibt natürlich noch sehr viel zu sagen zu diesem Thema. Es ist ein Riesenthema und die Bibel ist ein dickes, dickes Buch. Aber ich denke, für heute Abend soll das erstmal reichen. Das sind diese vier Punkte. Ich weiß nicht, vielleicht ist jemand ein bisschen neugierig geworden. Fände ich gut. Kann ich jedem nur wirklich raten und Mut machen, einfach selbst mal eine Bibel in die Hand zu nehmen und vielleicht über Jesus zu lesen. In den Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, im Neuen Testament. Einfach mal diese Berichte lesen und sich mit diesem Jesus befassen. Was war das für ein Typ? Was hat er gemacht? Wie hat er gelebt? Was hat ihn getrieben? Sehr lohnenswert. Vielleicht hat jemand Interesse, auch einfach die Bibel ein bisschen näher kennenzulernen. Wir haben auch wir können auch einen Kurs anbieten, wo man die Bibel ein bisschen kennenlernt, die Botschaft der Bibel. Kannst dich gern melden. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn es vielleicht einfach Gespräche gibt, dass man über das, was heute Abend hier gesagt wurde, einfach unterhalten kann, austauschen kann. Wir haben auch ein bisschen was zum Knabbern nebenan. Da ist auch jeder herzlich eingeladen, noch ein bisschen zu bleiben. Ansonsten hoffe ich, dass das interessante Gedanken waren. Ich möchte mich sehr für die Aufmerksamkeit bedanken und wünsche jedem einen guten Nachhauseweg und eine gute Nacht.